Die geniale Malerin Gabriele Münter, 1877 in Berlin geboren, ist im Laufe ihres Lebens zu einem bayerischen Charakterkopf geworden. In München lernte sie Wassily Kandinsky kennen, in dessen Schatten sie zeitlebens stand, zu Unrecht, wie ihr umfangreiches Werk zeigt. Julie Metzdorf hat die Kunsthistorikerin Isabel Jansen besucht, die sich intensiv mit dem Schaffen der Künstlerin Gabriele Münter beschäftigt hat.
Gabriele Münter ist eine ungewöhnlich begabte Künstlerin. Die Bilder sind bescheiden gemalt, aus einem ehrlichen inneren Trieb entstanden. Diese Stillleben- und Landschaftsbilder wollen nichts anderes sein und sind immer nur Ausdruck einer seelischen Stimmung. Die Ehrlichkeit zieht an und verrät zugleich die empfindsame Frauenseele.
Dieses Lob der Malerin stammt von ihrem ehemaligen Lehrer, Malerkollegen und späteren Lebenspartner Wassily Kandinsky. 1902 begegnen sich die beiden erstmals in der von Kandinsky mitbegründeten Phalanx-Malschule in München. Früh erkennt Kandinsky Münters Talent und wird über Jahre hinweg ihr wichtigster Förderer. Und der 11 Jahre ältere Lehrer fasziniert die 25-jährige Schülerin.
Da war ein neues künstlerisches Erlebnis, wie Kandinsky, ganz anders wie die anderen Lehrer, eingehend, gründlich erklärte und mich ansah wie einen bewusst strebenden Menschen. Das war mir neu und machte Eindruck.
Gabriele Münter entwickelt sich in den folgenden Jahren zu einer ausdrucksstarken Künstlerin, gehört neben Kandinsky, Franz Marc und Alexej Jawlensky zur Avantgarde Deutschlands, nimmt an der ersten Ausstellung des Blauen Reiter teil und gilt heute als eine der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen der klassischen Moderne. Über diese so wichtigen Jahre ihrer Karriere vor dem Ersten Weltkrieg wird gern übersehen, dass Münter auch in den folgenden Jahrzehnten erstaunlich viel geschaffen hat. Tausende Zeichnungen hinter Glasmalereien, Holz- und Linolschnitte fertigte sie an und vor allem auch unfassbar viele Gemälde auf Holz, Pappe oder Leinwand.
Das Werkverzeichnis wird ungefähr 2200 Gemälde von Gabriele Münter umfassen. Das ist ja eine große Zahl. Gabriele Münter hat ja lange gelebt. Ja. Sie ist 1877 geboren, 1962 gestorben und war sehr produktiv. Hat ja sehr viel gemalt, nicht nur gemalt, gezeichnet auch sehr viel. Und das erklärt ja die große Zahl an Gemälde. Also das letzte bekannte Gemälde ist 1961 datiert, also ein Jahr vor ihrem Tod. Das ist unglaublich.
Isabel Jansen ist Kuratorin und Geschäftsführerin der Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung, die den Nachlass der Malerin und ihr ehemaliges Wohnhaus in Murnau betreut. Etwa die Hälfte der geschätzten 2200 Gemälde konnte sie bisher identifizieren und dokumentieren. Viele Bilder Münters befinden sich im Privatbesitz. Aus Briefen, Tagebucheinträgen, alten Katalogen oder Fotos weiß Isabel Jansen, dass ein Bild gemalt wurde, aber nicht, wo es sich derzeit befindet, wenn es denn überhaupt noch existiert. Manch frühes Bild hat Gabriele Münter später übermalt, manches ging vermutlich im Krieg verloren. Auf der anderen Seite findet die Kunsthistorikerin immer wieder Gemälde, die bisher unbekannt waren. Sie versucht dann, das Bild zu identifizieren und nimmt es gegebenenfalls mit allen wichtigen Angaben ins Verzeichnis auf.
Da zeige ich Ihnen einen Arbeitsbogen von einem Bild. Das ist das Bild, das Jawlensky und Werefkin in Murnau auf dem Gras, liegend auf dem Gras darstellt. Pro Nummer in einem Werkverzeichnis, dann haben Sie den Titel, das Jahr und dann die Technik und die Maße des Bildes und ob es signiert ist und ob auf der Rückseite des Bildes etwas geschrieben ist. Und danach eine Rubrik, die Provenienz heißt. Das bedeutet, wo war das Bild, in welchen Sammlungen, bei welchem Kunsthändler. Also das ist die Geschichte des Gemäldes von dem Zeitpunkt an, wo das Gemälde das Atelier von Münter verlassen hat, bis heute.
Zu Hilfe kommt bei dieser Arbeit die dokumentarische Ader Gabriele Münters. Sie hat immer viel geschrieben. In Tagebucheinträgen und Briefen berichtet sie von Fortschritten an einzelnen Bildern. Sie führt Bilderlisten und fängt sogar an, ihre Werke abzufotografieren, als wolle sie selbst ein Verzeichnis anlegen.
Hier zeige ich Ihnen man kann das nicht Ausstellungskatalog nennen, aber sagen wir so, ein Faltblatt ist es eigentlich zu einer Münterausstellung, die 1913 in München in dem Dietzel Kunstsalon stattgefunden hat. Und wenn man das aufschlägt, dann hat man eine Liste von Bildern, genauer eine Liste von 67 Titeln und mehr ist nicht zu sehen. Also die Nummer 1, das ist zum Beispiel Ruder Bote, Rapallo, und die Nummer 67 ist Kruzifix. Und mit dieser Bilderliste, dann muss ich diese Bilder identifizieren, also einordnen. Welches Bild ist gemeint mit Ruder Bote, Rapallo?
Aus der Lehrer-Schüler-Beziehung zwischen Kandinsky und Münter wurde bald mehr. Bei einem Sommeraufenthalt der Malschule in Kochel kommen sich die beiden näher. Unter anderem bei gemeinsamen Ausflügen mit dem Fahrrad. Gabriele Münter ist eine der ersten Radlerinnen in Deutschland, jedenfalls die einzige unter den Malschülerinnen der Phalanx-Schule. Überhaupt ist sie eher unkonventionell. Schon dass sie Malerin werden will, ist ungewöhnlich für die Zeit. An der Kunstakademie sind Frauen gar nicht zugelassen. Sie lebt allein in München. Und später wird sie jahrelang in wilder Ehe mit Kandinsky zusammenleben.
Ich glaube, es steht so mit mir, dass ich, seit ich dich als Lehrer kannte, dich immer famoser und verehrungswürdiger fand. Du interessiertest mich dann auch persönlich und ich liebte dich so und tue das noch und werde es immer tun, wie dich sicher die meisten Menschen lieben, die dich so kennenlernen, wie ich es tat. Und dann liegt das, was da noch kam, an dir und an meinem etwas schwächlichen Charakter.
Kandinsky ist in dieser Anfangsphase der Beziehung der Werbende. Münter ist eher zurückhaltend, verständlicherweise, denn es gibt da ein Problem. Kandinsky ist verheiratet. Schon bald reist seine Frau Anna aus Russland an.
Meine Idee vom Glück ist eine Häuslichkeit so gemütlich und harmonisch, wie ich sie eben machen könnte. Und ein Mensch, der ganz und immer mir gehörte. Aber das muss absolut nicht sein, wenn es nicht ist und wenn ich den Passenden nicht finde. Ich bin so auch sehr zufrieden und glücklich. Jedenfalls ist mir von jeher jedes Lügen und Heimlichtun so zuwider und verhasst gewesen, dass ich mich um nichts dazu verstehen könnte. Wenn wir nicht vor aller Welt Freunde sein können, muss ich ganz darauf verzichten. Ich will verantworten können, was ich tue, sonst bin ich unglücklich.
Im folgenden Jahr, 1903, verbringt die Malklasse den Sommer in Kalmünz. Hier entdeckt Gabriele Münter das Malen mit Farben. Bis dahin hatte sie sich ganz als Zeichnerin gefühlt.
Ich bin von Kindheit auf so ans Zeichnen gewöhnt, dass ich später, als ich zum Malen kam, es war in meinen 20er Jahren, den Eindruck hatte, es sei mir angeboren, während ich das Malen erst lernen musste. Fürs Malen hatte ich in Kandinsky, der 1902 mein Lehrer wurde, große Maßstäbe vor mir. Und schließlich bin ich dazu herangewachsen, die Farbe auch so selbstverständlich und unangestrengt zu beherrschen wie die Linie. Wer aufmerksam meine Gemälde betrachtet, findet in ihnen den Zeichner. Trotz aller Farbigkeit ist ein festes zeichnerisches Gerüst da.
Ein kleines Gemälde von 1903 zeigt eine Straßenansicht von Kalmünz mit einigen Häusern und einem Torbogen. Die zähflüssigen Farben sind mit einem Spachtel dick aufgetragen. Die Farbpalette ist gedämpft, Grün- und Brauntöne dominieren und sind in impressionistischer Manier kleinteilig nebeneinander gesetzt. Es ist der gleiche Stil, in dem auch Kandinsky zu dieser Zeit malt. In Kalmünz verloben sich die beiden. Symbolisch jedenfalls. Kandinsky ist immer noch verheiratet. Seine Ehe wird erst 1911 geschieden. Doch Münter will keine Heimlichkeiten und auch Kandinsky fühlt sich unwohl mit Frau und Geliebter in einer Stadt. Der Ausweg? Die beiden verreisen. In Holland, Bonn, Tunis, Dresden und Rapallo verbringen sie jeweils mehrere Monate. In Sèvres bei Paris ein ganzes Jahr. Stilistisch kommen Münter und auch Kandinsky in dieser Zeit nicht besonders weit. Sie verharren in ihrer nachimpressionistischen Spachteltechnik. Eines Tages erscheint bei Isabel Jansen ein Sammler mit einem Landschaftsbild von Gabriele Münter, das die Kunsthistorikerin noch nicht kennt. Angeblich stammt das Bild aus jenen Jahren des Umherreisens.
Als ich dieses ziemlich großformatige Bild gesehen habe, was ziemlich ungewöhnlich ist bei Münter, sie hat wenig großformatige Bilder gemalt und in der Frühzeit gar nicht eigentlich. Und es war Parkmauer Saint-Cloud betitelt. Ich dachte, das ist eigentlich zu ländlich für Saint-Cloud. Also auch vor 100 Jahren, das war nicht so ländlich. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich dachte mir, ja, das muss früher gewesen sein. Und irgendwann haben wir dann dieses Foto von Münter wieder gesehen, das Kandinsky von ihr dann aufgenommen hat in Karlmünz auf der Brücke. Und sie trägt ein großformatiges Bild. Und wenn man das Foto umdreht, dann kann man so eine Straße erkennen und eine Hausmauer und auch Bäume. Und dann wusste man ganz genau, das Bild ist 1903 in Karlmünz entstanden. Und so kann man ein Bild ganz genau einordnen, auch anhand von solchen Fotografien. Und das ist einfach spannend und macht natürlich Spaß, ja, wenn es so präzise dann sein kann.
Münters großer Stilwandel fällt in den Spätsommer 1908, den sie zusammen mit Kandinsky, Alexej Jawlensky und dessen Partnerin Marianne von Werefkin in Murnau verbringt. Später kauft sie hier ein Haus, in dem sie mit Kandinsky zusammenlebt. Die Murnauer Bevölkerung nennt es das Russenhaus.
1908 fand ich hier am Staffelsee in kurzer Spätsommerzeit bei höchstem Arbeitsschwung zu der mir gemäßen Weise von Malerei. Vom Naturabmalen, mehr oder weniger impressionistisch, zum Fühlen eines Inhalts, zum Abstrahieren, zum Geben eines Extrakts.
Hier kommt sie von der kleinteiligen Spachteltechnik zu großen Flächen mit dunklen Umrissen. Die Farbe benutzt sie mehr und mehr unabhängig vom Naturvorbild, während sie die Perspektive zugunsten einer eher flächigen Gesamtwirkung vernachlässigt. Vor allem aber hat Gabriele Münter eine besondere Gabe, die Dinge vereinfacht darzustellen. Zwischenzeitlich avanciert sie damit zum Vorbild für die kleine Murnauer Malergruppe. Entscheidend für die Entwicklung ihres persönlichen Stils ist die Auseinandersetzung mit bayerischer Volkskunst. Sie beginnt, kleine Objekte zu sammeln, geschnitzte Madonnen und Krippenfiguren, Pfingsttauben mit einem Strahlenkranz aus Stroh oder kleine Hühner aus Ton. Münter ist fasziniert von dem unmittelbaren und starken Ausdruck der Objekte und ihrer zugleich naiven Art der Darstellung. Vor allem die um den Staffelsee einst beliebten bäuerlichen Hinterglasmalereien mit ihrer unbekümmerten Formvereinfachung und den starken Farben in dunklen Umrissen prägen fortan ihren Stil. Bald lernt sie die Technik der Hinterglasmalerei auch selbst.
Wir waren alle begeistert für die Sachen. Bei Rambold sah ich, dass und wie man es machen kann, und ich war in Murnau, soviel ich weiß, im ganzen Kreis die Erste, die Glasscheiben nahm und auch was machte. Zuerst Kopien, dann auch verschiedene eigene.
Die Kunstkritiker jener Zeit können mit Münters Malerei kaum etwas anfangen. In einer Ausstellungsrezension vom Ende des Jahres 1909 heißt es über ihre Arbeiten:
Ersten Ranges, ganz allerliebste Märchendichtungen voll echten lyrischen Zaubers, sind auch ein paar kleine Farbenholzschnitte von Gabriele Münter. Park, Häuschen, Alte, Brücke. Es ist einfach nicht zu fassen, wie jemand, dem solche Kabinettstückchen gelingen, dann wieder in der Art dieser selben Gabriele Münter mit närrischen Farben und wüsten Linien auf der Leinwand herumzufuhrwerken vermag.
Kandinsky arbeitet in dieser Zeit gemeinsam mit Franz Marc am sogenannten Almanach Blauer Reiter. Das Buch gilt heute als eine der wichtigsten programmatischen Schriften für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Auch zwei Arbeiten Gabriele Münters werden im Almanach veröffentlicht. Doch Münter ist unsicher. Nach dem Hochgefühl der ersten Murnauer Jahre beginnt sie immer öfter zu zweifeln. Das Lob anderer macht sie eher misstrauisch, als dass es sie freut.
Ich empfand mich selbst nur als kleinen Anfänger und dachte nicht daran, mich mit irgendjemand zu vergleichen. Als wir die Vereinigung gründeten, sträubte ich mich aus Bescheidenheit, als Mitgründer zu unterschreiben. Ich hielt mich auch für viel zu wenig, eine Künstlervereinigung zu gründen, zusammen mit bedeutenden Malern. Diese Haltung scheint typisch für mich zu sein. Ich komme mir leicht wenig vor und die anderen scheinen mir immer mehr.
Das entstehende Werkverzeichnis zeigt, dass Münters Produktivität der Murnauer Jahre ab 1912 deutlich nachlässt. Innerhalb des Bekanntenkreises kommt es zu dieser Zeit immer wieder zu Streitigkeiten, egal ob mit Freunden des Hauses, mit Künstlerkollegen, Galeristen oder potenziellen Käufern. Im Umgang mit anderen scheint Gabriele Münter zu dieser Zeit reichlich schwierig gewesen zu sein. Die Kunsthistorikerin Annegret Hoberg hat die Texte Gabriele Münters herausgegeben und kommentiert.
Leider ergeben die hinterlassenen Briefe und Aufzeichnungen keinen anderen Eindruck, sondern lassen im Gegenteil eine fast beklemmende Schroffheit und Unverbindlichkeit im Umgang mit anderen erkennen, gepaart mit Unsicherheit und der Tendenz zur Selbstisolierung.
Ein schwieriger Mensch auf jeden Fall. Einerseits, sie hat was Trauriges, aber andererseits konnte sie das Leben auch genießen, hatte auch viel Humor. Das glaube ich schon, wenn man da die Bilder sieht. Also sie war sehr feinfühlig, konnte auch die Stimmungen sehr gut nachmalen. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke ihrer Gemälde, auch, dass man vieles spürt.
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs markiert für beide den größten Bruch ihres Lebens. Als Russe kann Kandinsky nicht in Deutschland bleiben. Zusammen mit Münter flieht er erst in die Schweiz und von dort allein weiter nach Moskau. Gabriele Münter kehrt zunächst zurück nach München, löst die gemeinsame Wohnung in der Schwabinger Einmillerstraße auf und verriegelt das Haus in Murnau. Dann reist sie ins neutrale Schweden, wo sich die beiden wiedersehen wollen. 4,5 Jahre wird Gabriele Münter in Skandinavien bleiben, zunächst in Stockholm, später in Kopenhagen. Anfangs malt sie wenig, knüpft aber Kontakte zu Künstlern vor Ort, lernt schnell und gut Schwedisch, nimmt auch Russischunterricht. Sie malt in dieser Zeit viele Porträts, womöglich aus Geldgründen. Später gibt sie Unterricht und will eine Malschule gründen. Auch an einigen Ausstellungen nimmt sie teil.
Von 1915 bis 1920 lebte ich in Skandinavien, hatte dort für mich allein große künstlerische Erfolge, verlor aber die Fühlung mit dem Kunstleben in Deutschland.
Vom Stil der Murnauer Jahre wendet sie sich in Stockholm schon bald ab. Statt urtümlicher Landschaft und einfachem Landleben wird nun die moderne Großstadt zu ihrem wichtigsten Motiv. Ein Beispiel ist das Porträt von Anna Roslund, eine moderne, ja geradezu mondäne junge Frau. Mit ihrer Pfeife im Mund wirkt die Dichterin wie ein Franzose. Auch der Stil des Porträts erinnert an Matisse und den französischen Fauvismus. Die Flächenwirkung ist noch stärker als in Münters früheren Werken. Das Volumen der Körper verschwindet komplett. Stattdessen bestimmen dekorative, rhythmische Linien das Bild. Erst in den 30er Jahren besinnt sich Gabriele Münter wieder auf die expressionistische Tradition des Blauen Reiter. Den Weg in die Abstraktion ist sie dabei nie gegangen.
Ich erlebte von Anfang an Kandinskys Wandlung zur gegenstandslosen Malerei mit. Und damals sagte ich ihm, ich würde das nicht mitmachen, denn das sei in ihm gewachsen und gehöre ihm. Ich bleibe bei der Natur. Das tat ich auch.
Sie macht nicht mit, weil sie erkennt, dass es nicht ihr Ding ist. Also sie merkt das. Und ich finde das immer so beeindruckend, wenn eine solche Malerin, eine solche Künstlerin mit einem so auch sehr wichtigen Künstler wie Kandinsky zusammen lebt und arbeitet, wie sie das schafft, wirklich ihre Persönlichkeit nicht aufzugeben. Genau zu wissen, was sie kann, was sie nicht kann, was sie will, was sie nicht will, das ist eine große Stärke, finde ich.
Auf das geplante Wiedersehen mit Kandinsky in Schweden muss Münter lange warten. Mehrere Monate später als ursprünglich verabredet, kommt er schließlich. Doch die Beziehung läuft, unabhängig von der kriegsbedingten Trennung, schon lange nicht mehr gut. Dessen sind sich beide Partner bewusst. Münter schrieb bereits 1912:
Ich fühle mich ohne dich einsam und bin unruhig um dich. Und weiß doch, dass ich mich mit dir ebenso einsam fühle.
Kandinsky hat bereits vorgeschlagen, nicht mehr zusammenzuleben, aber befreundet zu bleiben. Auch Münter gesteht, dass sie schon seit Jahren nicht mehr richtig glücklich ist mit ihm. Doch sie kann nicht loslassen. Im Gegenteil, sie will das alles nicht wahrhaben.
Da kann ich auch Ihnen zeigen, was auch diesbezüglich so interessant ist. Das ist wieder ein Faltblatt von einer Ausstellung von Gabriele Münter in Kopenhagen 1919. Also Sie sehen da auf dem Titelblatt den Doppelnamen. Da steht Gabriele Münter Kandinsky. Und in diesen Jahren hat sie immer wieder mit diesem Doppelnamen ausgestellt. Und 1919, sie hatten schon ein paar Jahre von Kandinsky nichts mehr gehört. Sie hat auch ihre Bilder teilweise mit dem Doppelnamen auf der Rückseite beschriftet. Irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig.
Beim Wiedersehen in Stockholm 1916 begeht Kandinsky einen großen Fehler. Er macht, ehe er nach Russland zurückfährt, die Trennung nicht deutlich genug, verspricht sogar ein neues Wiedersehen. Münter schreibt ihm in den folgenden Monaten dutzende Briefe. Doch er heiratet ein Jahr später in Moskau eine andere, wird Vater und sagt Gabriele Münter von allem nichts. Erst Jahre später erfährt sie davon, ist tief gekränkt und empfindet sein jahrelanges Schweigen als zusätzliche Demütigung. So sehr sie Kandinsky Zeit ihres Lebens als Künstler schätzt und so dankbar sie auch ist für alles, was er sie gelehrt hat, die Bitterkeit über die Trennung und die darauf folgende Einsamkeit spürt man in ihren Aufzeichnungen bis ins hohe Alter. 1949 fasst sie rückblickend zusammen:
Nach seiner Rückreise damals aus Stockholm blieb er in Russland, schwieg und verheiratete sich mit einer Russin. Damit verletzte er seine oft noch in Stockholm ausgesprochene Überzeugung und seinen Grundsatz, dass unsere Ehe untrennbar und durch Gewissen fester begründet sei als durch amtliche Urkunden. Für mich war seine Untreue gegen sich und mich unausdenkbar und ein schwerer Schlag.
Als Gabriele Münter in den 20er Jahren nach Deutschland zurückkehrt, geht es ihr schlecht. Die Verletzung durch Kandinsky sitzt tief, aber auch der Neuanfang in Deutschland ist schwer. Sie ist einsam, fühlt sich fremd, lebt an wechselnden Orten, hat keinen Erfolg und keine Kraft, die Situation zu ändern. Ob sie tatsächlich an Depressionen leidet, wie es in der Literatur heißt, oder ob sie schlichtweg unglücklich ist, sei dahingestellt. Kandinsky erhält derweil einen Ruf ans Bauhaus und zieht mit seiner jungen Frau Nina nach Weimar. Nach München kommt er aber nie wieder. Auch zu Gabriele Münter hat er keinen persönlichen Kontakt mehr. Im Gegenteil. Beide fechten nun einen jahrelangen Rechtsstreit über den Anspruch auf die von Kandinsky bei der Flucht zurückgelassenen Werke aus.
Als er überstürzt in die Schweiz und dann nach Russland gegangen ist, musste er alles verlassen, alles lassen in München. Und Münter hatte dann alles in einem Speditionslager gelassen. Und in den 20er Jahren hat Kandinsky versucht, einen Teil seiner Werke zu bekommen. Und da wollte Münter das nicht. Also sie wollte eigentlich alles oder ein großer Teil schon für sich haben, als eine Art vielleicht Wiedergutmachung. Das ging immer über Anwälte und dann haben sie schon geeinigt. Kandinsky hat einen Teil zurückbekommen und den anderen Teil hat ja Münter dann aufgehoben.
Gabriele Münter lebt indes wieder in ihrem alten Haus in Murnau. Hier hat sie sich mit ihrem neuen Lebensgefährten niedergelassen, dem Kunsthistoriker Johannes Eichner. Im Keller des Hauses versteckt sie die nun im Nationalsozialismus verfemten Werke Kandinskys und anderer Malerkollegen aus dem Umfeld des Blauen Reiter. Auch den Zweiten Weltkrieg überstehen die Bilder so schadlos. 1957, anlässlich ihres 80. Geburtstags, schenkt Gabriele Münter diese Sammlung, zu der allein 80 Bilder Kandinskys gehören, zusammen mit zahlreichen eigenen Arbeiten der Stadt München. Die städtische Galerie im Lehnbachhaus wird damit auf einen Schlag weltberühmt.
In der Sommeredition der Sendereihe Land und Leute erinnerte Julie Metzdorf an die Malerin Gabriele Münter, die im Laufe ihres Lebens zu einem bayerischen Charakterkopf wurde. Es sprachen Thomas Leubel, Annette Wunsch, Gerd Heidenreich, Andreas Neumann, Christa Posch und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Wilfried Hauer und Cordula Vanschura. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2012. Thank you.